Guten Morgen, liebe Medienvertreter, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir sind 2006 hier im selben Raum, ziemlich zur selben Zeit, am Beginn des Jahres, gesessen und haben die erste G-Marketing-Studie vorgestellt. Das war ein Vergleich, den Thomas Schwabel, Market Agent, für uns schon gemacht hat. Ein Vergleich zwischen Konsum- und Kaufverhalten schwuler Männer zu heterosexuellen Männern. Das war damals der Startschuss für G-Marketing in Österreich, also so richtig der Durchbruch. Meine Firma beschäftigt sich schon seit 17 Jahren mit dem Thema. Also wir sind so einer der Pioniere auf diesem Gebiet im deutschsprachigen Raum. Aber 2006 mit der Studie ist dann wirklich sehr viel in Bewegung gekommen. Heute haben wir Sie hier versammelt, weil es ein Update gibt zu dem Thema. Es hat dazwischen schon einmal eine Markenstudie gegeben, wo wir 200 Markenpräferenzen abgefragt haben. Und 2009 wird es drei Studien geben in einer Serie, wovon wir Ihnen heute den ersten Teil vorstellen werden. Und da gebe ich auch schon weiter an den Thomas Schwabel, der Ihnen die Studie präsentiert.
Wie der Günther Moser schon eingangs erwähnt hat, 2006 haben wir uns das erste Mal mit dem Thema beschäftigt. Also Pink Marketing ist auf uns zugekommen und hat gefragt, wie man sowas machen und realisieren kann, dass man Untersuchungen rund um die Kaufkraft von schwulen Männern erheben kann. Und wir haben versucht, ein Modell zu entwickeln, was 2006 ganz erfolgreich gelaufen ist. Und heute möchte ich Ihnen eben die erste 2009er Welle präsentieren. Wir haben das genannt Gaytrends Austria, das heißt in eben drei Wellen wollen wir Ihnen jeweils drei verschiedene Themenblöcke vorstellen. Die erste Welle beschäftigt sich mit den Bereichen Fashion, Luxury, Lifestyle, auch ein wenig Ausgehverhalten, deswegen freut es mich auch, dass wir von Dieselwem hier im Podium haben, weil da kommt dann praktisch der Praxisbezug noch ein wenig dazu. Bevor ich auf die Zahlen eingehe, möchte ich Ihnen ganz kurz einen Studiensteckbrief zeigen. Das heißt, das methodische Rückgrat, wie wir zu diesen Daten gekommen sind. Das Ganze basiert auf einer Online-Befragung. Online-Befragung eignet sich auch gerade bei diesem Thema ganz gut. Wir wissen, die soziale Präsenz bei einer Online-Befragung ist relativ niedrig. Das heißt, gerade bei Themen, die heikel sind und nach wie vor, glaube ich, darf ich sagen, dass das in unserer Gesellschaft noch zumindest kein Thema ist, über das man komplett frei redet, ist die Methode eigentlich ganz zielführend. Was wir auf jeden Fall versucht haben, ist, dass wir neben den Ergebnissen der homosexuellen Männer auch jeweils eine Vergleichsgruppe von heterosexuellen Männern gegenüberstellen, damit man auch entsprechend die Abweichungen sieht und inwieweit hier bestimmte Verhaltensmuster signifikant sind. Das heißt, wir haben über die Medien von Pink Marketing, das heißt über deren Newsletter, über den AG Pro Verteiler, das ist die Arbeitsgemeinschaft Gay Professionals, und an all jene Leute, die 2006 an der Studie teilgenommen haben, wieder den Link mit der Online-Befragung geschickt. Das Ganze war Dezember und Jänner, also Dezember 2008, Jänner 2009, und haben insgesamt knapp 600 Interviews unter homosexuellen und bisexuellen Männern erhoben. Wir haben dann, nachdem dieses Feld abgeschlossen war, eine Vergleichsgruppe gezogen, das heißt ein Vergleichssample von heterosexuellen Männern, und um auch hier wirklich einen Vergleich anstreben zu können, ich möchte Sie mit dem Zahlenfriedhof dann gar nicht länger belästigen, ich möchte nur kurz die Systematik erklären, haben wir hier eine strukturgleiche Kontrollgruppe gezogen. Das heißt, wir haben nicht irgendwelche Männer befragt, sondern haben sichergestellt, dass die hinsichtlich Alter, hinsichtlich Bundesland entsprechend gleich strukturiert sind wie das Sample, was wir unter den homosexuellen Männern gezogen haben. Und damit ist auch eine entsprechende Vergleichbarkeit gewährleistet, auf die ich dann in den weiteren Folien immer wieder eingehen möchte. Genug der Theorie. Ich komme zu den ersten Ergebnissen und Sie sehen es gleich in der Headline. Homosexuelle Männer legen Wert auf gutes Aussehen. In den grünen Balken sehen Sie die Ergebnisse des Gay-Samples, in den grauen Balken sehen Sie die Ergebnisse des Samples unter heterosexuellen Männern. Sie sehen, wenn man sich das erste Balkenpärchen anschaut, die sogenannte Topbox, sehr wichtig, dann sehen wir, innerhalb der homosexuellen Männern ist das Äußere oder das gute Aussehen für 37,7% der Befragten sehr wichtig. Im Vergleich bei den heterosexuellen Männern sind das 18,7%. Wenn man sich das auf Mittelwertbasis anschaut, 1,8 Mittelwert in der Gay-Zielgruppe, 2,3 in der heterosexuellen Zielgruppe. Tendenziell sehen wir, dass, und ich glaube, das ist kein überraschendes Ergebnis, dass die Bedeutung des guten Aussehens mit zunehmendem Alter zurückgeht, festzuhalten aber beim homosexuellen Mann stärker ausgeprägt. Die aktuelle Mode ist dem Gay-Mann entsprechend oder vergleichsweise wichtiger. Wir zählen die ersten beiden Boxen zusammen. Sie haben wieder in den grünen Balken den homosexuellen Mann, in den grauen Balken den heterosexuellen Mann. Und Sie sehen rund 15 Prozentpunkte, wenn ich die Boxen sehr wichtig und eher wichtig zusammenaddiere, beträgt hier der Unterschied. Deutlich signifikant, das heißt knapp die Hälfte, 47% der homosexuellen Männer sagen, die aktuelle Mode oder ein Kleiden nach der aktuellen Mode ist ihnen entsprechend wichtig. Bei den heterosexuellen Männern ist es nicht einmal ein Drittel, also 31,8%. Das heißt, nicht nur das Äußere, sondern auch damit verbunden die aktuellen modischen Trends. Dritter Punkt in diesem Komplex: Marken, Markenprodukte. Auch hier sehen wir haben eine eigene Markenstudie schon durchgeführt und sehen hier noch einmal den Beweis oder die Bestätigung unserer Annahmen vom letzten Mal. In der Gay-Community sind Markenprodukte entsprechend höher in der Bedeutung, als es beim heterosexuellen Mann sind. Auch hier zähle ich wieder die ersten beiden Balken zusammen, das heißt eine Top-2-Box, sehr wichtig, eher wichtig. Hier haben wir beim homosexuellen Mann 41,2%, beim heterosexuellen Mann knapp 36%, das heißt ein Unterschied von 5 Prozentpunkten. Schauen wir uns hier die Altersstruktur an, erkennen wir ähnlich wie beim Aussehen, gerade in der Gruppe der jungen Männer, das heißt in der Gruppe der unter 29-Jährigen, da haben Marken und Markenprodukte einen höheren Stellenwert. Das gilt sowohl bei den Heterosexuellen als wie bei den homosexuellen Männern. Wir wissen aus vielen Vergleichsstudien, dass die Bedeutung von Marken und Markenprodukten je nach Warengruppen unterschiedlich ist. Das heißt, das hat bei einem Weichspüler eine andere Bedeutung als wie bei einem Sportwagen. Wir haben versucht, hier die Bedeutung in Warengruppen aufzusplitten. Es geht wieder um Marken und Markenprodukte. Wir haben hier die Topbox genommen und haben das Gay-Sample als Ausgangsbasis herangezogen und dann das Hetero-Sample abgezogen, und man sieht hier in diesen Differenzcharts, wo hier die größten Unterschiede sind, das heißt in den Bereichen Kosmetik, Körperpflege, Hygiene, da sieht man den größten Ausschlag in Richtung der Gay-Zielgruppe, das heißt hier ist der Unterschied zwischen dem homosexuellen und dem heterosexuellen Mann besonders stark, gefolgt von den Luxusartikeln, gefolgt von Bekleidung und Schuhe. Sie sehen dann beispielsweise Haushaltsführung, Telekommunikation, Auto, befindet sich in etwa auf dem gleichen Niveau. Dort, wo der heterosexuelle Mann die höhere Markenaffinität auslebt oder identifiziert, das ist in den Bereichen der Elektro- und Elektronikprodukte bzw. der Sportgeräte. Wir haben einige Aussagen vorgestellt, haben hier jeweils eine persönliche Zuordnung erbeten. Sie sehen in den grünen Balken wie gehabt die Ergebnisse der homosexuellen Männer, in den grauen Balken jene der heterosexuellen Männer. Wir haben immer den Grad der Zustimmung hier abgefragt. Was ich mitgebracht habe, ist die Topbox, das heißt, das ist die uneingeschränkte Zustimmung, das heißt, diese Aussage wird ohne Wenn und Aber gutiert. Trifft voll und ganz zu. Wir sehen ein Statement ganz oben, mein Aussehen ist mir wichtig, das hatten wir schon in einer ersten Frage explizit abgefragt. Auch hier sieht man wieder sehr stark den Unterschied zwischen heterosexuellen und homosexuellen Mann, gut 20 Prozentpunkte, aber sonst auch in all diesen Aussagen, die sich rund um Shopping, Einkauf, Mode drehen, wo der Ausschlag beim homosexuellen Mann entsprechend stärker ist. Das heißt, ich bummle oft ziellos durch Geschäfte und kaufe spontan, was mir gefällt. Hier haben wir einen Unterschied von 15 Prozentpunkten. Grundsätzlich, ich gehe gern einkaufen. Shopping ist für mich grundsätzlich ein Thema. Differenz von 13 Prozentpunkten. Es ist mir wichtig, mich mit schönen Dingen zu umgeben. 23 Prozent im Vergleich zu 9 Prozent. So geht das dann die Liste weiter. Das heißt, wir sehen ganz einfach eine deutliche Lifestyle-Affinität, eine deutliche Shopping-Affinität beim homosexuellen Mann, die beim Heteroman in diesem Ausmaß nicht zu finden ist. Die einzige Aussage dort, wo der heterosexuelle Mann entsprechend stärker ausschlägt, ist jene am Ende. Aktuelle Trends gehen an mir spurlos vorüber. Das Ganze spiegelt sich natürlich nicht nur in Aussagen, sondern letztendlich auch in der Kaufkraft wider. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Anliegen, das wir hier transportieren sollen. Wir haben hier gefragt, wie viel Geld geben Sie persönlich im Jahr für Kleidung und Mode aus? Grün, die Balken des homosexuellen Mannes, sie sind in der Kategorie bis 500 Euro. Da ist der Heteromann mit 40% vertreten, der schwule Österreicher nur mit 22,7%. Und je weiter ich in die andere Richtung dieser Skala gehe, desto größer werden die grünen Balken. Das heißt, ich schaue mir jetzt jene Kategorie an von mehr als 2.000 Euro. Hier sehen wir beim homosexuellen Mann 18,5%, beim heterosexuellen lediglich 7%. Was ist die Grundaussage? Das heißt, es gibt nicht nur die Einstellung, die Affinität zum Thema Mode und Shopping, sondern diese wird schlussendlich auch realisiert an der Kasse und spiegelt sich in Kaufkraft wider. Und gerade im Bereich Mode und Fashion ist diese beim homosexuellen Mann entsprechend höher. Wenn man kauft, wird automatisch auch der Kleiderschrank voll. Wir haben hier abgefragt in verschiedenen Bekleidungskategorien, wie viele Stücke denn im Kasten hängen. Sie sehen in den grünen Balken auch hier wieder die Dominanz, das heißt jeweils stärker ausgeprägt als wie der graue Balken, der eben den heterosexuellen Mann widerspiegelt. Am Beispiel T-Shirts, da hat der österreichische schwule Mann rund 30%, das ist jeweils der Median, den ich Ihnen hier zeige, also 30 Stück. Beim heterosexuellen Mann sind es um 10 weniger, der hat nur 20 im Kasten. So geht das weiter. Auch bei den Hemden sehen wir, hier hat der Gay-Mann doppelt so viel wie der Hetero-Mann. Danach gleicht es sich dann ein wenig an, aber die Grundaussage nicht nur mehr Kaufkraft, sondern diese Kaufkraft realisiert sich dann in einer gewissen Art und Weise und hat dann zum Ergebnis, dass der Kleiderschrank entsprechend voller ist. Zweite große Themenblock, Sie haben in den Unterlagen dann noch Charts, die ich Ihnen jetzt hier nicht mitgezeigt habe. Ich habe jetzt den Luxusteil übersprungen und gehe zum Thema Ausgehverhalten. Ausgehverhalten ist insofern immer ein wichtiger Punkt, weil wir wissen, das ist ein marktforscherischer Ansatz, dass wir über die Abendmobilität ein wenig über den privaten Konsum rechnen können. Das heißt, wir wissen, dass Personen, die am Abend häufig ausgehen, tendenziell auch einkommensmäßig besser ausgestattet sind und deren Konsum ist auch höher. Das gibt es in Medienstudien, zum Beispiel die Regio Print verwendet diesen Zusammenhang immer wieder. Und deswegen war es auch hier eigentlich ziemlich naheliegend, dass wir uns auch diesen Ansatz bedienen und haben auch hier wieder unsere Bestätigung. Wir haben gefragt, das ist diese klassische Frage, an wie vielen der letzten 7 Tagen waren Sie am Abend nach 19 Uhr für zumindest eine Stunde zu nicht beruflichen Zwecken von zu Hause weg? Und wir sehen an dieser Skala von an keinen Tag bis an 7 Tagen. Und wenn wir hier zusammenfassen, die Gruppe jener Männer, die zumindest an 3 Tagen pro Abend aus war, dann sehen wir, dass das beim homosexuellen Mann mehr als die Hälfte waren. Das heißt, 55% der Gays waren zumindest 3 Tage die in der letzten Woche am Abend aus. Bei dem heterosexuellen Mann sind es lediglich ein Drittel, das heißt genau 35,9%. Und auch das kann man als Indikator dafür verwenden, dass die Kaufkraft entsprechend höher bei den Gays ist. Was machen die Männer am Abend? Das heißt, wohin gehen sie? Wir haben gefragt, sie gehen oft aus, das wissen wir. Wir sehen, die stärkste Dominanzbesuch bei Freunden, 46%, das ist beim Heteroman 35%, traditionelle Café-Restaurants 35,2 zu 16,5%, Fitnessstudio 31,2%, beim Gay-Mann 18,7%, beim Heteroman. Ich habe Ihnen mit den Pfeilen zwei Themen markiert, wo sich das Verhältnis umdreht, das heißt dort, wo scheinbar der Heteroman entsprechend aktiver ist, das ist zum einen die Vereinstätigkeit, das heißt der Heteroman ist tendenziell vereinstechnisch eher orientiert, als es der homosexuelle Mann ist, und die klassische Gasthausbrauerei mit bodenständigen Schmankerl, auch hier ist der Heteroman entsprechend häufiger zu finden als der homosexuelle. Was spielt beim Ausgehen für Österreichs Männer eine große Rolle? Ich habe auch hier wieder mit rosa Pfeilen oder pink Pfeilen, dem Firmenmotto entsprechend, markiert, dort, wo es signifikante Unterschiede gibt. Möchte jetzt auch diese drei Punkte herausgreifen. Das heißt, dort, wo wir den Unterschied zwischen hetero- und homosexuellem Mann besonders deutlich ausgeprägt sehen. Ich unterhalte mich gerne mit Freunden, ja. 63% der homosexuellen Männer, 48% der heterosexuellen Männer geben das an. Ich höre gern Musik, ich kaufe mir gern Musik. Hier ein Unterschied von 10 Prozentpunkten, das heißt nicht nur Mode, Fashion, sondern auch Musik, wo es ja sicherlich ein gewisses Naheverhältnis gibt. Auch das ist für die Gays entsprechend von höherem Interesse, von größerer Bedeutung. Und das Kennenlernen neuer Leute, das sehen Sie gleich drunter, da geben rund 28 oder knapp 28% der Gays, unterstützen diese Aussage uneingeschränkt, aber lediglich 13,1% der Heteros. Mein letztes Chart, was ich Ihnen heute mitgebracht habe, aus dieser ersten Welle, das soll noch ein bisschen das Eigenschaftsprofil, oder Eigenschaftsprofil ist vielleicht der falsche Ausdruck, das Selbstverständnis trifft es vielleicht ein bisschen besser, beschreiben. Und wir haben gebeten, dass sich sowohl homo- als auch heterosexuelle Männer ganz einfach mit Eigenschaften beschreiben. Und wir haben diese Eigenschaften vorgelegt und wir den Grad der Zustimmung abgefragt. Mit den pink Pfeilen wieder. All jene, wo wir den größten Ausschlag sehen, das heißt, wo wir wirklich deutlich signifikante Unterschiede zwischen dem homosexuellen und dem heterosexuellen Mann sehen. Was ist das im Detail? Wir sehen neugierig 45,6 zu 29,4%, an Neuheiten interessiert 43,5 zu 33%, aufgeschlossen 43 zu 27%, kultiviert 35,9 zu 21,7%, romantisch 30,3 zu 12,4%. Das ist gerade, wenn wir das letzte herausgreifen, romantisch 18 Prozentpunkte Unterschied, mehr als doppelt so viel. Wo sehen wir den Ausschlag beim heterosexuellen Mann entsprechend stärker? Sie sehen, da gibt es nur zwei Kategorien und da ist der Abstand eigentlich innerhalb der statistischen Schwankungsbreite, da sind wir einmal bei vernünftig und das zweite Mal beim Thema Gewohnheitsmensch, beziehungsweise dann unten noch einmal beim Menschenscheu, aber hier in einer sehr geringen Ausprägung. Das war's soweit von meiner Seite und zu den Ergebnissen der ersten Welle der Gay Trends Austria. Und ich möchte jetzt weitergeben an die Kollegin von Diesel und darf das Mikrofon überreichen.
Dankeschön. Auch ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen, auch wenn er schon ein wenig fortgeschritten ist. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich wurde von Pink Marketing gefragt, was Diesel für die Gay-Community, für den schwulen Mann tut, um diesen auch zu erreichen. Ich würde an dieser Stelle gerne ein wenig ausholen, um auch den Kommunikationsansatz und die Marketingstrategie von Diesel zu verstehen. Diesel lebt ganz stark einige Schlagworte. Dazu gehören Unberechenbarkeit, Innovation, Provokation, Humor, aber auch Sex. All diese Schlagworte sind für uns nicht nur Worte, sondern gelebte Unternehmenskultur. In der Zeit, wo Diesel begonnen hat, internationales Marketing zu betreiben, internationale Kommunikation, das war Mitte der 90er Jahre, haben wir auch angefangen, bewusst provokativ zu sein. Wir haben Gesellschaftsthemen aufgegriffen und diese einfach noch stärker thematisiert. Wir wollten bewusst Tabus brechen. Ein gutes Beispiel dafür ist Mitte der 90er Jahre. Es war eine Zeit, es war eine frühe Amtsperiode von Bill Clinton, wo ein großes Thema in der internationalen Presse war, der schwule Mann beim Militär. War für uns der perfekte Anlass, eine neue Kampagne zu gestalten. Wir haben diese mit David LaChapelle geschossen. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen sie. Das war das schwule Bärchen küssend vor einem Schiff. Es hat natürlich dazu geführt, dass wir in bestimmten Magazinen nicht schalten konnten, dass Out-of-Home Advertising uns untersagt wurde. Es war aber auch eine Zeit, wo wir begonnen haben, international zu kommunizieren. Und das nehme ich als Beispiel her, um näher auf unsere Kommunikation einzugehen. Diesel ist als solches ja keine Massenmarke. Diesel ist eine Nischenbrand und wir kommunizieren bewusst an eine Nische. Für uns ist der Kernkonsument, kommt aus der Creative Industry oder ist ein Kreativer, ist ein Mensch, der seiner Persönlichkeit Ausdruck verleihen möchte, der keine Grenzen kennt. Die Welt von Diesel ist eine Welt ohne Grenzen und ohne Tabus. Und so wie wir unsere Kommunikation, wie wir uns kommunizieren, wie wir das immer wieder gelebt haben, so hat sich auch eigentlich unsere Kernzielgruppe gebildet. Nämlich wir wurden, es egal aus welchem sozialen Hintergrund, aus welchem kulturellen Hintergrund unser Konsument kommt, welcher sexuellen Orientierung ist, aber unser Konsument hat eines gemeinsam. Er lebt nicht in der Konvention und er schafft es und möchte es, seiner Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Und Renzo Rosso sagt selbst, wir sind keine Modelabel, wir sind ein Lifestyle-Unternehmen. Und als erstes kommt dieser Lebensstil, den wir leben, und was folgt, sind die Kollektionen, die wir machen. Es ist ein komplett anderer Ansatz. Daraus, würde ich sagen, hat sich ein extremes Naheverhältnis der Gay-Community, speziell des schwulen Mannes, zu Diesel ergeben, weil er sich vielleicht einfach durch uns verstanden gefühlt hat. Mittlerweile ist der schwule Mann als Konsument für uns eigentlich unverzichtbar. Wir haben auch gelernt, wir wollen mit Diesel nicht nur einfach Mode machen, wir wollen entertainen und wir wollen bewusst diesen Lebensstil leben in allen Ausprägungen, egal ob es in unseren Kollektionen ist und in den Events, die wir machen, in unseren Werbekampagnen, die wir kreieren. Genauso in unseren eigenen Shops, wo wir einfach sagen, wir möchten nicht nur ein Geschäft, in dem wir Kollektionen präsentieren, sondern es soll in einer bestimmten Art auch ein Zuhause sein, auch gelebte Unternehmenskultur. Es beginnt mit der Präsentation der Ware bis hin zum Personal. Und ganz wichtig ist das Welcome in our home. Und wie der Herr Schwab vorher schon erwähnt hat, ist speziell der schwule Mann, geht nicht nur shoppen, um sich einen Pullover zu kaufen, der ihn wärmt, sondern der Shopping ist ein Erlebnis für ihn. Es ist etwas ganz Besonderes. Es fängt dort an, wenn er ein Geschäft betritt. Er möchte willkommen geheißen werden. Er möchte sich wohlfühlen. Er möchte sich verstanden fühlen. Weiters hat er einen hohen Anspruch an sein Äußeres, keine Frage. Aber ich würde es nicht reduzieren auf eine Markenaffinität. Ich würde es nicht reduzieren auf einen bestimmten Trend, den er widerspiegeln möchte, sondern unsere Erfahrung ist, dass speziell schwule Männer es auch ein großer Anspruch an sich selbst ist, auch ihrer eigenen Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Und das ist auch etwas, was uns in den Kollektionen immer extrem motiviert und trägt, die sehr individuell zu gestalten. So dass jede Persönlichkeit, und selbst schwule Männer haben unterschiedliche Persönlichkeiten, vom Businessman bis zum Barkeeper, vom kreativen Artdirektor, ich weiß nicht, die Palette ist breit. Und jeder Anspruch ist ein individueller, aber eine Sache haben sie gemeinsam. Und das ist der hohe Anspruch daran, eben der eigenen Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Und für uns, wenn ich von Marketing spreche, wenn ich von Kommunikation spreche, wir sitzen nicht in unseren Büros und überlegen, wie konkret kommunizieren wir an eine schwule Community, an einen schwulen Mann, sondern es ist bei uns definitiv gelebte Unternehmenskultur, die dazu führt, dass wir ein Naheverhältnis zueinander wie sagt man, zu einem Naheverhältnis gekommen sind. Und was uns sehr gefällt, und das meine ich auch mit Nischenkommunikation. Wenn ich sage, wir kommunizieren an die Nische, heißt das, wir kommunizieren an eine Core-Community, die natürlich nicht in der Konvention lebt und die bereit ist, auch aus Grenzen auszubrechen. Diese wollen wir auch unterstützen, weil es Leben findet heute statt. Und es ist sehr schön, wenn man sagt, man kann wirklich seiner Persönlichkeit Ausdruck verleihen. Und wir alle wissen, wie schwer das ist, auch in der heutigen Zeit nach wie vor. Und diese Nischen, die wir kommunizieren, wenn ich auch von unseren Marketingansätzen spreche, wenn wir uns für Medien entscheiden, interessieren uns im Grunde keine Auflagen dieser Medien, keine Reichweiten, sondern uns interessiert, was thematisiert das Medium, wer schreibt für das Medium, wie wird ein Medium gestaltet. Und genau diese Ansätze tragen wir bei Haftelein mit Belodelein weiter. Das heißt, unsere Kommunikation ist an diese Nische gerichtet, an unseren Kernkonsumenten. Wir nennen sie unsere Opinion Leader. Und der schwule Mann ist einer unserer wichtigsten Opinion Leader. Weil auch vom Konsumverhalten, aus unserer Erfahrung zu sprechen, es ist oft der schwule Mann, der als Opinion Leader fungiert, und der hetero Mann, der als Follower agiert. Wir merken sehr wohl, dass im Grunde auch unser Lifestyle, unsere Trends von schwulen Männern gemacht werden, unter anderem. Deshalb unverzichtbar. Wir holen uns aus dieser Community die Inspiration, wir geben ihnen wieder etwas zurück. Aber um einfach von einem Erfolg der Zahlen zu sprechen, und das weltweit, und wir nach wie vor sind ein sehr erfolgreiches Unternehmen, nicht am Aktienmarkt notiert, immer noch geführt von Renzo Rosso. Aber da gehört einfach dieser Kernkonsument dazu, der hier einen großen Beitrag leistet. Und der Herr Schwab hat das in seiner Präsentation ja sehr schön ausgeführt, und ich kann das alles nur bestätigen. Das ist unsere Realität. Ja, Dankeschön.
Dankeschön. Danke, Frau Köstl. Es freut mich besonders, dass Sie Zeit gefunden haben, heute herzukommen, ein bisschen was zu erzählen, nämlich ein ganz konkretes Beispiel, wie ein Unternehmen mit dem Schwulenmarkt umgeht. Das bringt mich nämlich aus der Bredouille, die ich öfter habe bei Interviews mit Medienvertretern, die dann ein ganz konkretes Beispiel haben wollen. Was macht das Unternehmen XY, um den schwulen Mann zu erreichen? Da habe ich natürlich das Problem, dass ich Berater bin und der Verschwiegenheitspflicht unterliege. Das heißt, ich kann natürlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, was plant jetzt Mini oder die Therme Linzberg zu dem Thema. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass Sie jetzt ein konkretes Beispiel haben und auch gute Hintergründe, um das besser zu verstehen. Wir haben in den Titel das böse Wort Wirtschaftskrise genommen, der heutigen Veranstaltung, nämlich aus einem ganz bewussten Grund. Erstens haben wir die Wirtschaftskrise, und für G-Marketing ist es aber eine Riesenchance. Wir merken von der Tendenz, dass einige Kunden, die jetzt weniger Budget zur Verfügung haben im Jahr 2009, sich konzentrieren auf Zielgruppen, wo sie denken, da ist das Produkt besser aufgehoben, ich kann gleich oder mehr Umsatz machen mit dem eingesetzten Kapital. Und wir merken es also seit Mitte, Ende letzten Jahres sehr stark, dass Kunden, die schon länger überlegen, was zu tun, jetzt tatsächlich auch Geld in die Hand nehmen und Kampagnen aufziehen. Damit wäre ich auch schon bei den Trends, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Was hat sich zwischen 2006 und heute getan? Wo geht der Weg, die Reise hin aus unserer Sicht? Ein ganz wesentlicher Trend ist, wie wir an Diesel sehen, am Beispiel hin zum Lifestyle-Produkten. Die Kernbranche im G-Marketing ist seit jeher der Tourismus. Das ist mit Abstand die größte Branche, also auch umsatzmäßig. Sicher bei 40-45% des Gesamtumsatzes. Die Branche ist offen, da gibt es sehr viele Packages, Angebote, in Österreich ganz speziell auch, und es gibt vor allem auch Medien, die das abdecken, also die speziell touristische Medien sind, die Touristen ansprechen. Den Trend, den wir sehen, ist hin zum Lifestyle-Markt, also Mode, Kosmetik, hochwertige Produkte, Luxusprodukte teilweise auch, und dafür braucht es einfach Medien, die das auch transportieren können. Wir haben mit Nemit, das Sie in den Presseunterlagen finden, da einen Meilenstein gesetzt und reichweitenstarkes Hochglanzmagazin für den schwulen Mann geschaffen und damit auch eine Bühne aufbereitet für Unternehmen, die lifestyleige Produkte haben. Zum Thema Medien gibt es zu sagen, wir haben 2006, wie gesagt, einen Boom ausgelöst an Gründern. Also wir haben ganz viele nach unserer ersten Studie eine Gründerwelle erlebt von ganz vielen jungen Quereinsteigern, die Produkte entwickelt haben, Medien entwickelt haben. Ich habe das sehr, sehr positiv immer gesehen und gesagt, das ist wunderbar. Je mehr es gibt auf dem Markt, je mehr Medien es gibt, je mehr Leute laufen und Kunden ansprechen, desto bekannter wird G-Marketing und desto mehr hat es die Chance, auch sich zu etablieren. Diese Meinung habe ich jetzt ein bisschen revidiert mittlerweile, weil da halt sehr viel verbrannte Erde entstanden ist. Die jungen Hungrigen, wie ich sie immer nenne, haben den Vorteil, dass sie viel Energie haben, aber auch natürlich den Nachteil, dass sie das Geld und die Umsätze sofort brauchen. Wir haben die Erfahrung, dass wir vom Erstkontakt eines Kunden bis zum konkreten Abschluss der ersten Maßnahmen 12 bis 18 Monate brauchen im Durchschnitt. Das heißt, das ist im Betrieb ein Prozess, wo man sich einmal beginnt auseinanderzusetzen, umzuhören. Meistens auch ein Prozess mit der PR-Agentur, mit der Werbeagentur. Also nichts, was jetzt aus dem Bauch heraus entschieden und umgesetzt wird. Und diese Zeit hat es bei diesen Medien dann oft nicht gegeben. Das heißt, es sind sehr vielen Leuten Dinge versprochen worden, die nicht eingetreten sind. Der schwule Mann als Rettungsanker ist dann nur sein Schlagwort. Also auch Produkte, die weit weg sind von der Zielgruppe, keine besondere Affinität zur Zielgruppe haben, haben dann geworben, um den schwulen Mann zu bekommen. Manchmal sind sie dann 3 Monate später in Konkurs gegangen. Das heißt, das war dann auch so ein Versuch, ein letzter, doch noch die Kurve zu kratzen. Wir sind jetzt, haben jetzt die Situation, dass wir sehr viele Kunden noch intensiver beraten müssen, nämlich im günstigsten Fall kommen sie irgendwann einmal wieder und sagen, das hat nicht funktioniert. 90% kommen nicht und sagen, ich habe es probiert, aber das bringt nichts. Klammer auf für uns, Klammer zu. Das heißt, das Geschäft ist wesentlich beratungsintensiver geworden. Auch aus dem Grund, weil es heute keine eindimensionale Ansprache mehr gibt. Also es gibt kaum eine Kampagne, die den Anspruch hat, ich drucke jetzt 3-mal ein Inserat in einem Magazin ab, sondern es ist immer eine mehrdimensionale Geschichte. Und da kann ich Ihnen, da habe ich jetzt die Erlaubnis von Mini, die heute leider keine Zeit hatten, das Beispiel auch zu bringen. Wir präsentieren am Donnerstag in einer Woche das neue Mini Cabrio. Das ist eine Kampagne, die Print unterstützt ist, also PR-Geschichten unterstützt ist. Wir haben online ein Gewinnspiel zu dem Thema und wir haben ein Event, wo 100-120 Leute das Mini Cabrio zu sehen bekommen und präsentiert bekommen, und zwar 2 Tage vor der offiziellen Präsentation. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo sich ein Unternehmen dann wirklich was überlegt und sagt, wir machen uns ganz was Besonderes. Wir wissen aus der Markenstudie von uns, dass Mini einer der beliebtesten Automarken ist und wir gehen jetzt an die Zielgruppe ran und bieten ihnen ein besonderes Zuckerl. Also ich zeige Ihnen nur durch diese 2 Tage frühe Vorabpräsentation, ihr seid uns besonders wichtig. Das ist es auch schon. Ist kein großer Aufwand, ist einfach nur aber etwas, was man sich überlegen muss und was man eben konzipieren muss. Und das ist halt sehr beratungsintensiv. Und man muss mit den Kunden, und das macht mir ganz besonders Spaß, auch wachsen und die über lange Zeit begleiten und immer wieder sich überlegen, was hat funktioniert, was machen wir anders, was machen wir besser. Beziehungsweise wir sind auch auf dem Standpunkt, dass wir Produkte, wo wir sehen, das hat überhaupt keine Chance oder das ist weit weg von der Zielgruppe, von vornherein auch zu sagen, das macht keinen Sinn für G-Marketing. Weil der schwule Mann ist eben nicht die eierlegende Wollmilchsau, die alles kauft, was ihm so zwischen die Finger kommt, sondern der schwule Mann ist ein besonders kritischer Konsument, der sich über die Ansprache eines Unternehmens das einmal positiv aufnimmt, aber im zweiten Moment sich auch gleich fragt, was ist da dahinter? Also so nach dem Motto, geht es jetzt nur um mein Geld zu bekommen oder ist das wirklich was für mich interessant ist? Und die Dienstleistung, das Produkt muss also irgendwie andocken an den schwulen Mann, sonst macht es keinen Sinn. Und wir versuchen das halt im Vorhinein schon mal zu selektieren, was machen wir nicht. Wir wollen erstens dem Kunden, aber auch vor allem uns selbst den Misserfolg ersparen, wenn es nicht funktioniert. Gut, habe ich noch was zu den Trends? Ja, wie das Jahr aussehen wird, ist eine gute Frage. Wir haben die letzten 6-7 Jahre so Wachstumsraten, wenn ich nur den Umsatz hernehme, von 40-45% pro Jahr. Ich denke, dass es heuer ähnlich aussehen wird. Man kann es natürlich schwer sagen, wie der Markt sich entwickelt, wie die Krise jetzt wirklich zuschlägt. Also momentan ist es so wie jedes Jahr, dass Kunden wegfallen, neue Kunden dazukommen, aber auch die Tendenz, dass Kunden, die lange nichts gemacht haben oder die erstmals was machen, sagen, jetzt konzentriere ich mich auf die Zielgruppe, weil ich weniger Etat zur Verfügung habe. Das ist also der Stand heute, wo ich sage, ich schaue eigentlich im Jahr 2009 sehr positiv entgegen und ich denke, das wird fürs G-Marketing sich eine Weiterentwicklung sein und wir werden dranbleiben und auch die Wirtschaft, vor allem die Werber und die Fachmedien weiter versorgen mit Informationen. Die nächste Studie ist die Präsentation für Mai geplant und dann wird es noch eine im September geben zu ganz unterschiedlichen Themen. Also wir haben uns wirklich auch zur Aufgabe gemacht, den Markt über Informationen, über konkrete Zahlen und Fakten weiterzuentwickeln. Dankeschön, ich gehe wieder zurück.
Sind noch Fragen?
Herrn Kinsberg.